Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und auf meinen heutigen Gast, da freue ich mich wirklich ganz, ganz doll. Wenn Sie schon öfters hier in diesem Podcast reingehört haben, dann wissen Sie vielleicht, ich stalke ja so meine Gesprächspartner vorher ein bisschen. Ich lese ein bisschen, gucke vielleicht, wenn die spannende Videos haben, vielleicht auch in ein Buch rein und so. Und wie soll ich sagen? Also es ist immer schön, das so sich auf jemanden vorzubereiten. Aber diesmal habe ich ganz viel Spaß gehabt. Also hier hat zum Beispiel, jetzt reden wir auch gleich ein bisschen drüber, aber mein Gast hat zum Beispiel ein ganz tolles Buch geschrieben. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in so einem, kennen Sie das von einem großen Online-Buchhändler, Blick ins Buch, wenn ich da einfach, ich konnte überhaupt nicht aufhören mit dem Lesen. So toll war das. Und es war so locker, so flockig geschrieben. Also, was ist sie? Sie ist ein echtes Nordlicht. Sie ist auf dem Bauernhof groß geworden. Und las ich so aus von ihrer Webseite, dass sie ihre Success Journey, die startete sie als Kellnerin und leitende Buffetkraft im Eiscafé Venezia in Hamburg-Ottensen. Sie war Straßenkünstlerin in ihrem ersten Leben. Und da werden wir auch gleich noch drüber reden. Sie hat was ganz Unglaubliches gemacht. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da allein dran denke. Sie hat auch schon am Trapez gehangen, und zwar freiwillig. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie mag Yoga und Tanzen und die Musik von Ed Sheeran. Liebt Reisen, besonders nach Italien und Frankreich. Ja, und sie macht was, sie kann was ich wirklich so noch nie gesehen und gehört habe. Sie fährt nämlich Einrad. Also das finde ich schon unglaublich. Aber sie ist wohl, ich weiß gar nicht, Deutschlands, Europas, weltweit, wird sie uns gleich noch erzählen, wohl die einzige Einradfahrerin mit einem Blindenstock in der Hand. Sie ist nämlich blind. Und ich freue mich sehr, ich freue mich total. Liebe Dörte Mark, klasse, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für die tolle Anmoderation und vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Ja, sehr gerne. Dörte, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir irgendwo anfangen soll. Also, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ob das so die Bauernhofzeit ist oder deine Straßenkünstlerzeit. Ich glaube, nach dem, was ich jetzt eben ja gerade schon gesagt habe in der Anmoderation, Einradfahren, für die meisten Menschen, denke ich, die uns jetzt zuhören, schon ein Ding, wo man vielleicht sagt, oha, können, glaube ich, nicht so viele. Aber du machst das Ganze ja noch blind. Hm?
Du hast ja in der Anmoderation schon gesagt, wahrscheinlich ist sie die einzige blinde Einradfahrerin. Ja, und das Verrückte daran ist, du hast ja schon gesagt, es fahren nicht so viele Menschen Einrad und es sind nicht so furchtbar viele Menschen blind. Und diese Schnittmenge, die ist einfach super gering. Und ich habe das rauf und runter gegoogelt, weil mir das ein bisschen Spaß gemacht hat, als ich dann jemanden gefunden habe und habe gedacht, ja, eigentlich ist es irgendwie gar nicht so verwunderlich. Und ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo der Einzige und die Einzige. Wenn du nur zwei Dinge aus deinem Leben richtig zusammen kombinierst, merkst du, das macht sonst niemand. Ja, ich bin blind und ich fahre Einrad.
Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe noch nie auf dem Einrad gesessen. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Und bei dem Gedanken, dass ich da die Augen noch zumachen müsste dabei. Also das würde, glaube ich, echt schief gehen. Leute, erzähl aber mal, du Einradfahren kannst du ja, glaube ich, schon ein bisschen länger.
Das
Sein kam dazu, ne?
Ich habe das sehenderweise gelernt und ich glaube auch, das ist entscheidend dafür. Ich hätte es sicherlich nicht angefangen, als ich schon blind war, weil natürlich ist das Einradfahren so ein Balance-Thema und für Balance brauchst du ja eigentlich einen Fixpunkt, wie auch schon beim auf einem Bein stehen ist mit geschlossenen Augen schwieriger als mit offenen oder sehend leichter als blind. Und also genau, das habe ich gelernt, als ich noch sehen konnte und Straßenkünstlerin geworden bin und auch in der Zirkustheaterschule war und all das. Dann habe ich es auch, als ich dann blind geworden bin, tatsächlich sein lassen. Nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, so jetzt bin ich blind, jetzt kann ich das nicht mehr. Es hat sich einfach so entwickelt. Bei anderen, die ich kannte, die Einrad gefahren haben, haben es auch nicht mehr so oft gemacht. Mhm. Aber dann fingen meine Kinder und mein Mann an damit. Da habe ich gedacht, Moment, das ist doch eigentlich meins. Und dann haben wir ausprobiert, wie es geht und haben dann rausgefunden, ja, das geht schon. Also die meiste Zeit fahre ich dann an der Hand von meinem Mann oder von einem meiner Kinder. Und meine Tochter hat dann mal gesagt, nee, Mama, du musst auch wieder frei fahren. Dann hat sie rausgefunden, wenn sie vor mir herläuft oder mit ihrem Einrad vor mir herfährt und spricht oder Musik mit einem iPhone hinten im Gürtel hat oder so, dann weiß ich halt akustisch, wo es hingeht. Das geht auch, das finde ich stressiger, als wenn ich einfach jemanden an der Hand habe. Und keine Sorge, wir fahren jetzt auch nicht im Großstadtverkehr, wir fahren einfach an ruhigen Wegen und so, da geht das schon.
Ist ja schön, wenn da die ganze Familie auch noch mitmacht, das ist ja super.
Auf jeden Fall, ja.
Eine Sache, als ich so über dich gelesen habe, war Straßenkünstlerin, wie wird man denn Straßenkünstlerin?
Ja, also das ging so. Ich habe angefangen zu jonglieren und dann Akrobatik zu machen und Einrad zu fahren, also dieses Thema neuer Zirkus, also Zirkus ohne Tiere und so. Jetzt gibt's ja wahnsinnig viele Zirkusprojekte. Das war damals so Anfang der 90er, Ende der 80er eigentlich schon. Da war das so neu und das war irgendwie so toll, dass man sowas ganz Außergewöhnliches lernen konnte und dann konnte man da ganz schnell mit Auftritte machen, mit wirklich sehr einfachen Dingen. Jetzt rückwirkend gesehen waren die ersten Sachen wirklich simpel, aber es kannte halt niemand. Das ist so ganz normal, ich war Studentin, das ist jetzt ganz normales Studenten Company da irgendwie so übereinander turnt und ein paar Bälle in die Luft wirft und das hat einfach riesig Spaß gemacht und dann habe ich immer mehr davon gemacht und dann wird man ja besser und professioneller, wenn man mehr macht von etwas, was richtig Spaß macht.
Absolut, also gerade vor allen Dingen, wenn es Spaß macht. Ne? Mhm. Und du bist ja nicht, also nicht nur im Norden dann so rumgetourt, sondern...
Nee, ganz Europa. Das war ja auch der ganze Spaß da dran. Also, dass du wirklich irgendwie durch ganz Europa gekommen bist und dann auch noch dabei Geld verdient hast und riesen viel Spaß hattest, tolle Leute kennengelernt hast. Es war schon echt, echt spannend. Ja, und dann habe ich mich ja entschieden, die Uni erstmal sein zu lassen und bin auf die Zirkustheaterschule gegangen.
Wow, also es hört sich für mich so nach wahnsinnig viel Lust und Laune, Leichtigkeit an, wie du sagst, also wahnsinnig viel Spaß.
Ja, es wurde dann ja noch besser mit der Leichtigkeit. Auf der Zirkustheaterschule habe ich dann ja Trapez gelernt, war da meins.
Das ist so wirklich so der eine Balken, der so ganz weit oben... Unterm Dach von
Zirkus? An zwei Seilen, genau. Also um dir mal eine Idee zu geben, also du lernst da so Figuren zu turnen sozusagen an dem Ding. Also stell dir vor, du hängst da ganz hoch und unsere Zirkusschule war in einer alten Kirche, sodass da auch echt Höhe war. Und dann sitzt du auf dieser dünnen Metallstange und du hältst dich an den Seilen fest. Und unter dir ist nichts. Und du bist auch nicht gesichert, weil beim Solotrapez bist du nicht gesichert.
Echt?
Und dann lässt du aber für diese Figur, die ich dir jetzt beschreibe, lässt du plötzlich los, lässt dich nach hinten fallen. Ja. Und im letzten Moment hältst du dich mit einem Fuß und einer Hand fest.
Oh Gott.
Und dann hängst du da in einer anderen Position unter der Stange. Und das Ganze heißt Half Angel Drop. Eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren, weil wenn man sie ein bisschen geübt und ein bisschen kann, ist die auch gar nicht so, so schwer, aber die ist schon echt spektakulär.
Ich sitze hier mit Gänsehaut, wirklich. Okay, und also für Leute mit Höhenangst oder so ist das vermutlich auch eher weniger. Das wusste ich nicht. Also ist das immer so, wenn jemand auf so einem diesem Trapez sitzt, dass er oder sie nicht gesichert ist?
Du kannst beim Solotrapez nicht gesichert sein, weil du dich ja ständig um die Seile und um die Stange bewegst. Also hättest du irgendwas, was dich sichern würde, würdest du es ja immer mitverwickeln.
Okay.
Beim schwingenden Trapez, so heißt das habe ich nicht gehört. Fliegendes Trapez, danach habe ich gesucht. Da hast du ja ein Netz drunter.
Oh, ja, genau.
Genau, aber beim Solo, da hast du bist du nicht gesehen. Und dann gibt's noch Double, also wo du es zu zweit an einem stehenden Trapez machst, da kannst du ja noch weniger, weil du dich ja auch umeinander rumturnst. Und so, das habe ich auch gemacht, ja.
Würdest aber du sagen, dass du generell ein sehr mutiger Mensch bist? Oder ein Mensch, der gerne irgendwie...
Immer schwer zu sagen, weil man kennt ja seine eigenen Ängste und nicht die der anderen.
Ein guter Punkt, sehr guter Punkt, ja.
Also es gibt schon auch einen Haufen Sachen, die mich stark beunruhigen und auch banale Sachen wie bei jedem. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich in Frankfurt gesprochen Und die hatten so ein Kino für den Vortrag gebucht. Ja. Ganz toll, Harmoniekino in Frankfurt, ein altes Programmkino, ich fand's super. Mhm. Und dann sagte mir hinterher die Auftraggeberin, dass in dem Saal Mäuse waren. Und ich bin eine totale Mäusepanikerin. Und als sie mir das erzählt hat, wollte ich schon auf den Tisch springen.
Verrückt.
Also es gibt Sachen, da bin ich mutig, und es gibt Sachen, da bin ich nicht mutig. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe da einige erschreckende Erlebnisse mit Mäusen. Ich glaube, das hat mich geprägt.
Also, und dann jetzt aus dieser Welt jetzt der Leichtigkeit und des Spaßes, wie soll ich das sagen, gab es denn den großen Crash ja sozusagen.
Richtig, ne? genau.
Magst du mal da die
Na
Geschichte
klar,
erzählen?
Genau. Vielleicht muss man vorher noch wissen, nach der Zirkustheaterschule bin ich zurück nach Deutschland. Ich hatte die Ausbildung da fertig und dann habe ich mit zwei anderen Künstlerinnen eine Company gegründet. Kirschkern Company hießen die. Mhm. Kirschkern Company. Anke, Sabine und ich. Und wir waren Anfang 20 und haben Comedy gemacht und Theater für Kinder.
Oh, cool.
Und haben einfach alles komplett selbst gemacht, von den Kulissen bis die Stücke sowieso, Kostüme und so weiter. Also na klar, wir haben immer mal ein bisschen, aber wir hatten ja auch kein Budget, also mussten wir ganz viel selber machen. Hatten so einen alten Bulli, mit dem sind wir dann getourt durch ganz Deutschland und wir wurden sehr schnell damit sehr erfolgreich, haben Preise gewonnen und so. Also wir waren davon auch selbst total überwältigt und ganz besoffen von uns selbst. Es war einfach super. Ja, und so hätte das eigentlich weitergehen können. Und dann habe ich schon immer gemerkt, irgendwas ist in meinen Augen nicht so richtig in Ordnung. Andere scheinen irgendwie anders oder besser zu sehen als ich. Und irgendwann bin ich dann damit zum Augenarzt.
Okay.
Und dann hat der erste Augenarzt es gar nicht richtig einschätzen können und wusste auch nicht, was es ist. Und der zweite, das war der Augenarzt, wo ich schon mal als Kind war. Und der hat dann sehr viele Untersuchungen gemacht und unter anderem so eine Gesichtsfelduntersuchung, Perimetertest heißt es. Da schaust du in so eine große Halbkugel oder Schüssel oder wie auch immer. Du hast in der Mitte zwei Punkte, die fixierst du. Okay. Und dann kommen von rechts, von links, von oben, von unten, kommen Punkte auf die Mitte zu. Und immer wenn du einen siehst, sollst du auf einen Knopf drücken. Also es testet dann einfach, wie groß dein Gesichtsfeld ist. Und in dem Test habe ich total versagt. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich bin auch eine, die irgendwie gerne nicht versagt. Also ich habe mich einfach wahnsinnig angestrengt. Ich wollte es schaffen und so eine Testsituation und so. Aber ich konnte halt nicht, weil meine Augen das nicht konnten. Und dann waren eben diese ganzen Untersuchungen gemacht. Und dann sagte mein Augenarzt mir dann irgendwann, das ist Retinitis pigmentosa. Das kannte ich nicht und er erklärte mir dann, das ist eine sehr seltene Erkrankung der Netzhaut, genetisch bedingt tatsächlich, das wusste ich da auch alles noch nicht. Mhm. Und man kann die nicht behandeln, nicht aufhalten, gar nichts. Das ist progressiver Verlauf und du kannst sie diagnostizieren und das war's.
Wow.
Und ich habe verstanden, was es heißt. Ich habe verstanden, ja, das heißt, man wird blind. Und man kann nichts machen. Aber ich konnte das einfach überhaupt nicht kapieren, wie das eine Krankheit geben kann, die du diagnostizierst und dann wirklich gar nichts. Hm. Natürlich, ich war ja nicht total naiv. Ich wusste schon, es gibt schlimme Krankheiten und so, bei denen versucht man was und es gelingt nicht oder so. Hm. Aber dass du wirklich gar nichts machen kannst, das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und dann habe ich natürlich versucht, irgendwie rauszufinden, ob nicht doch irgendwas zu machen ist und war in zwei Unikliniken, die das nochmal bestätigt haben. Einer, die darauf auch spezialisiert ist in Tübingen. Und dann war ich mit der Schulmedizin fertig und habe mich dann auf die Suche gemacht in dem riesigen Markt der Alternativmedizin.
Oh, da gibt es ja, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ne?
Das ist der absolute Wahnsinn. Also das war für mich damals neu. Mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr drüber, aber damals war das für mich alles Neuland. Und es sind ja einfach so wahnsinnig viele Versprechen. Also jede Methode kann ja eigentlich so ungefähr alles heilen. Mhm. Und so bin ich dann, so viel ausprobiert. Auch viele Geistheiler, also was ich damals auch noch nicht wusste, es gibt ja ganze Kataloge von Geistheilern. Okay. Und die können auch alles heilen. Ich habe wirklich viele kennengelernt und einige fand ich richtig wunderbar, das kann ich gar nicht anders sagen. Und andere waren einfach nur schräg, gar keine, einfach wirklich schräg. Aber es hat mir einfach alles nicht geholfen. Und ich habe schon verstanden, ja, das ist nicht so einfach und es gibt auch niemanden, nachdem das so geheilt worden ist. Aber ich war so ehrgeizig oder naiv oder alles zusammen, dass ich gedacht habe, dann bin ich eben die Erste, ich werde schon was finden.
Ja, also habe ich jetzt gerade eben auch gedacht. Ne?
Damit habe ich mich ein paar Jahre beschäftigt, bis ich dann einsehen musste, das Problem, was ich jetzt wirklich habe, ist, ich werde nichts mehr sehen und wie komme ich damit klar?
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Ich hatte ein Umfeld, was natürlich aus kreativen Leuten bestand, so meine Freundinnen und Freunde, Pädagogen, Pädagoginnen und dann meine Familie. Mhm. Und die waren alle echt unterstützend. Mhm. Die waren schon auch geschockt, ja, aber nicht so geschockt wie ich, glaube ich.
Klar.
Ja, also von anderen hört man ja immer mal wieder, dass in solchen Situationen sich Menschen abwenden oder so. Das ist mir gar nicht passiert. Mhm. Also es kann jetzt nicht sagen. Es gab natürlich Menschen, die konnten damit irgendwie besser umgehen als andere und so, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es lassen mich jetzt Leute im Stich oder so, gar nicht.
Okay. Wie lange hat das denn gedauert von dieser fürchterlichen Diagnose?
Ja, also bei der Diagnose konnte ich schon echt super wenig sehen. Also es kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, dem Gesetz nach schon blind war. Also unser allgemeiner Wortgebrauch ist ja blind, du siehst gar nichts. Aber dann gibt es eine gesetzliche Definition, wenn du halt eine sehr geringe Sehschärfe hast oder ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld oder beides in Kombination, dann giltst du dem Gesetz nach als blind, was dann eben bedeutet, dass du so einen Schwerbehindertenausweis beantragen kannst, Geld und solche Sachen. Und ich glaube, das war ich schon fast bei der Diagnose. Das klingt jetzt total überraschend, aber man sieht ja immer nur, was man sieht und das andere ergänzt das Gehirn auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also gerade bei Gesichtsfeldausfällen, wenn die nicht plötzlich kommen, sondern schleichend, dann hast du das Gefühl, du siehst. Und dann ist es bei Retinitis pigmentosa auch so, also Gesichtsfeldeinengung, so bilderbuchmäßig, so ganz war es bei mir nicht, aber so lehrbuchmäßig ist es so von außen nach innen, dass du am Ende wie durch zwei Schlüssellöcher siehst, aber scharf. Und das ist ja auch so verrückt, weil du denkst, ich sehe doch in 100 Meter Entfernung, keine Ahnung, was eben andere auch in 100 Meter Entfernung sehen, aber eben rechts, links, oben, unten siehst du nicht. So, das war der Ausgangspunkt und dann von der Diagnose bis, dass ich mir selbst gesagt habe, so jetzt bin ich blind, ungefähr 5 Jahre. Mhm. Wobei diese 5 Jahre waren tatsächlich rückblickend quasi mein Sehrest. Also das meiste Sehen habe ich vor der Diagnose verloren, das gar nicht gemerkt.
Okay. Und also wenn man jetzt so einen, also das Schicksal quasi mit einem ganz großen Gong zuschlägt jetzt, wie bei dir, hast du denn so, also ich könnte mir vorstellen, dass man in unterschiedlichen Phasen quasi unterwegs ist. Also erstmal von Verweigerung, vielleicht von Wut, von ganz viele Emotionen entsprechend da natürlich auch irgendwo hochkommen. Ja? Also die Frage, warum ich das Leben
genau
ist.
Genau so, ja. Also Ja. Ich habe also später, als ich mich dann, als ich quasi schon längere Zeit blind war, mich dann mit dem ganzen Prozess nochmal rückblickend auseinandergesetzt habe und dann ja auch Coach wurde und zum Thema Umgang mit Veränderung gearbeitet habe, habe ich mich ja auch mit diesen Modellen, mit diesen Veränderungskurve und House of Change und all sowas auseinandergesetzt. Genauso war es eigentlich bei mir. Also, also Schock, na klar. Und dann diese Verneinung. Also ich war wirklich so, die haben keine Ahnung, die Augenärzte, ich werde es denen schon zeigen. Und damit habe ich mich sehr lange beschäftigt, was ich rückblickend auch immer noch nachvollziehen kann. Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen.
Ja,
weil ich hätte ja auch Recht behalten können. Genau. Es gibt ja immer auch mal Menschen, die sich auf den Weg machen und dann damit tatsächlich was finden, was andere so noch nicht oder was dir der Arzt um die Ecke nicht gesagt hätte oder wie auch immer. Das hätte sein können. Aber ich glaube auch, dass diese Verneinung so wichtig ist, weil man diese ganze Wahrheit manchmal auf einen Schlag gar nicht ertragen kann. Mhm. Also ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sich da selbst zu belügen und zu sagen, es wird schon und ich werde schon was finden und diese Hoffnung noch wieder und immer wieder eine neue Hoffnung. Also ich glaube, das brauchte ich auch. Und dann, als ich so langsam verstanden habe, ja, es wird echt, also zwischendrin gab es auch mal kleine Lichtblicke. Also Akupunktur hat es immer mal auch ein bisschen besser gemacht, aber es hat halt nicht angehalten. Mhm. Obwohl ich das dauerhaft natürlich mit Akupunktur dann auch versucht habe. Klar, wenn es ne, was nützt, machst du ja noch mehr davon, aber es hat auf Dauer halt nicht genützt. Dann, ja, klar, dann hast du diese ganzen Angst, Trauer, Wut und kannst es ja auch nicht steuern. Das ist ja quasi auch so, dass du manchmal ist auch wieder ganz normales Leben. Ich habe ja auch funktioniert, ich habe ja weiter auf der Bühne gestanden, ich hatte auch weiter Spaß, aber dann hatte ich eben auch wirklich super verzweifelte Phase. Ich dachte, wenn ich blind werde, das macht alles keinen Sinn mehr. Es ist das Ende von allem und dann will ich nicht mehr leben. Das habe ich gedacht, ja.
Ich habe dich so, so bis jetzt von dem, auch was ich von dir schon gesehen habe, gehört habe, erlebe ich dich als unheimlich lebensfrohen Menschen. Also kannst du denn für dich so einen Moment festmachen, wo du sagst, so, da habe ich es akzeptiert und da kam die Lebensfreude wieder zurück?
Ja, und das war so, dass ich nach diesen, ich glaube nach 3,5 Jahren oder so nach der Diagnose habe ich aufgehört, auf der Bühne zu stehen, weil ich das nicht mehr, ich wurde einfach nicht mehr besser, sondern ständig schlechter. Anke und Sabine haben sich super entwickelt und genau das will man ja, wenn man ne, Künstlerin ist, wird sie besser werden. Klar. Und ich war einfach, das war mir alles viel wichtiger, was jetzt mit meinen Augen ist. Ich konnte mich dann gar nicht mehr so. Also ich bin einfach schlechter geworden und das kannst du als Künstlerin nicht haben. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt. Mhm. Und wusste aber auch nicht, wie es dann weitergeht. Ich wollte dann noch einen letzten Therapieversuch machen in China. Da war ich 3 Monate in der traditionell chinesischen Augenklinik, was eine echt spannende Erfahrung war. Die haben mir gesagt, naja, sie können es im besten Fall verlangsamen, den Prozess aber nicht heilen und nicht aufhalten. Mhm. Ja, aber gut, da war ich 3 Monate und da habe ich es dann richtig kapiert. Also zumal ich da ja auch viel Zeit hatte und ziemlich auf mich zurückgeworfen war und so. Und das Verrückte war, das war überhaupt nicht die Tragödie, die ich mir vorher ausgemalt habe. Also ich habe ja vorher immer nur gedacht, ich will nicht blind werden und wenn ich blind bin, ist es das Ende von allem. Und ich habe in China noch was gesehen, ja, aber auch wirklich minimal und in vielen Situationen eben auch nicht, je nachdem, wie das Licht war und so. Okay. Und als ich dann das wirklich kapiert habe und akzeptiert habe, wie es ja so heißt, da hatte ich dann wieder Boden unter den Füßen. Einfach fand ich, das ging nicht mehr tiefer runter. Weißt du, vorher bin ich ja nur gefallen und hatte Angst, was ist, wenn ich da unten aufkomme und dann ist irgendwie alles zu Ende und es war halt nicht alles zu Ende.
Ach so, also schön, wie du es sagst, Akzeptanz ist, denke ich, eine ganz wichtige Kraft, oder?
Ja, Akzeptanz ist wirklich absolut essentiell und es ist ja leider nicht so, dass man das auf Knopfdruck kann. Also, das sagen dann ja viele, du musst es akzeptieren, du musst dein Schicksal annehmen und dein Schicksal umarmen und sowas alles. Das geht ja bei kleineren Dingen auch mal schnell oder man kann das vom Kopf steuern, aber ich konnte das in der Situation nicht. Also ich musste erstmal durch alles andere durch und so viel wüten und weinen, bis ich damit einfach, bis ich auch keine Lust mehr hatte, glaube ich.
Ja, das ist natürlich.
Also bis ich keine Lust mehr hatte auf irgendwie Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Aber jedenfalls, als ich dann wirklich unten war, war das, ja, dass ich dachte, so, und jetzt? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dann ging es wieder los. Natürlich nicht gleich irgendwie super. Aber ja, ich war bereit.
Dann was waren denn so die nächsten Schritte? Was waren denn deine ersten Projekte sozusagen?
Also als ich dann wieder nach China in Hamburg war, war ich bereit, überhaupt in so eine Beratungsstelle zu gehen für Blinde und Sehbehinderte. Das war vorher für mich überhaupt nicht denkbar, weil ich wollte damit gar nichts zu tun haben. Blinde Menschen, ganz furchtbar. Ich kannte keine und ich wollte auch keine kennenlernen, weil ich wollte selber schon gar nicht blind sein. Mhm. So, und dann bin ich in diese Beratungsstelle und da habe ich dann gefragt, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nichts mehr sehe? Und da konnte ich eigentlich so gut wie nichts mehr sehen. Mhm. Und dann hat der Berater gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde alles machen. Oder fast alles, hat er wahrscheinlich gesagt. Eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Mhm. Wenn scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Oha, und okay. Das war der richtige Satz im richtigen Moment für mich, weil ich war ja bereit, jetzt was zu machen und was auszuprobieren. Und er, der Berater, war selbst blind. Mhm. Also der kannte sich aus, deshalb habe ich ihm ja auch geglaubt. Also wenn da jetzt irgendjemand gesessen hätte, ich gesagt, ja.
Klar.
Wie denn? Aber ich habe trotzdem natürlich gedacht, wie eine Sehende konnte mir das auch nicht vorstellen, wie das alles gehen soll. Aber ja, dann hat er mir alles Mögliche an die Hand gegeben, was man jetzt so angehen kann, und das ist eine ganze Menge. Und genau, dann habe ich all das gemacht, was man dann eben so macht, wenn man lernt, blind zu leben. Also angefangen ganz simpel mit Hörbüchern von der blinden Hörbücherei. Mhm. Mit so einem Mobilitätstraining, also mit einem blinden Langstock im Straßenverkehr laufen, dann mit einem Computer blind umgehen und damit zu arbeiten. Ja, dann sowieso irgendwie das ganze Kochen, Putzen und so weiter. Ja, also Schritt für Schritt Dinge lernen, wie man die blind machen kann oder wie man die blind besser machen kann. Also ich habe ja auch noch schon mit sehr wenig Sehen auch schon alles Mögliche gemacht, aber gibt es dann noch so die kleinen Tricks und Kniffe, wie man ein paar Sachen noch besser hinkriegt. Und natürlich das mit dem Computer und mit dem Stock und so weiter, das musst du richtig lernen. Da brauchst du jemanden, der dir das beibringt.
Ich finde das gerade so spannend, Dörte, so wie du das erzählst, das hört sich doch dann so an, ich hoffe, dass das jetzt korrekt ist, irgendwie, wenn ich so, du führst ein ganz normales Leben und bist halt blind.
Ja, also in den meisten Momenten ist es genauso, und das konnte ich mir vorher einfach überhaupt nicht vorstellen, weil ja dieses Thema mein Leben so dominiert hat, diese Angst davor, und überhaupt, das war ja jeder zweite Gedanke, kreiste darum, und dass es geht, dass das Leben ja letztlich irgendwie, ne, der ganz normale Alltag ist, ja, in dem man dann eben blind ist und ein paar Sachen anders macht und ein paar Sachen auch gar nicht gehen. Das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen.
Also du hast ja eine tolle Familie, bist verheiratet, hast zwei Kinder.
So. Ja, also alles das, was ich mir sicherlich, wenn ich meine, die Diagnose kam mit 25, da war ich noch nicht so sortiert, dass ich wusste, was in meinem Leben so mir wichtig sein würde, aber ne, letztlich das, was wir uns alle wünschen, irgendwie eine gute Beziehung, ja, Familie, Kinder, ein Beruf, der einen erfüllt und ein paar schöne Hobbys und ne, so,
was
das sonst noch schön macht.
Hast du deinen Mann denn kennengelernt, als du schon blind warst oder vorher?
Das war ja ein sehr schwieriges Thema. Also einer meiner größten Ängste, Claudia, das ist, jetzt kann ich das mittlerweile sagen, als ich das erste Mal ausgesprochen habe, war mir das so, so peinlich. Aber tatsächlich habe ich gedacht, das Schlimmste ist, wenn du blind bist, findest du nie wieder einen Mann.
Okay.
Also dann ist auch noch in dieser Phase, wo ich die Diagnose hatte, ist meine damalige Beziehung, die war aber vorher schon quasi völlig völlig im Eimer. Und ja, Felix, hieß mein damaliger Freund, der ist dann quasi in der schwierigen Zeit noch bei mir geblieben, was ich ihm hoch anrechne, aber was natürlich auch nicht geht, wenn jemand bei dir bleibt, weil du gerade jemanden brauchst, das ist ja nicht auf die Dauer. Naja, gut, das war also alles im Eimer. Und ich habe gedacht, ich finde jetzt nie wieder jemanden. Und das fand ich vorher gar nicht so schwer. Also ich war, ne, ich war immer so gerne verliebt, fand das immer alles, ja, ganz klar, toll, was man da so erlebt und so. Naja, und dann dachte ich aber, nee, wenn du blind bist, kannst du ganz vergessen. Und ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, als ich noch ein bisschen was gesehen habe. Weil er nämlich in meiner Wohnung wohnte oder ich in seiner, also wir wohnten zusammen in einer WG. Es war eine Vierer-WG und ich war seine Mitbewohnerin, er mein Mitbewohner, und so wohnten wir da also so miteinander.
Ja.
Und erst als ich dann aus China zurück war und so, da hat es dann richtig gefunkt.
Ach, wie schön, ja, romantisch.
Insofern, und das ist mir, weil ich ja sehend sozialisiert bin, nicht ganz unwichtig, wusste ich, wie er aussieht.
Ja.
Ja.
Und deine Kinder?
Die habe ich noch nie gesehen. Ja, die sind dann ja später gekommen, die sind jetzt 17 und 14. Ich habe die Diagnose bekommen 92. Dann war ich so, dass ich wirklich nicht mehr sehen konnte im Sinne von, jetzt weiß ich, welche Form und Farbe das hat. Das war so vielleicht um 2000 rum oder so. Und meine Tochter ist 2004 geboren. Also ich habe sie wirklich nie gesehen. Okay. Und mein Sohn, der ist 2007 geboren, auch nicht. Und es klingt jetzt für Sehende immer so wirklich so holla. Und ich weiß auch sogar von anderen erblindeten Frauen, dass sie das irgendwie sehr schmerzhaft fanden. Ich fand das bis heute eigentlich nicht. Ich fand so, wenn die so klein sind, du bist ja eh die ganze Zeit an denen dran und fühlst sie und so. Und wenn du mal gesehen hast, dann bleibst du, das wusste ich vorher auch nicht, dann bleibst du im Kopf sehend. Also alles, was du irgendwie an Eindrücken kriegst, das wird irgendwie auch zu Bildern. So wie bei sehenden Menschen, wenn man ein Buch liest oder telefoniert oder so, es passiert ja quasi automatisch. Ja. So ist das bei mir auch nach wie vor. Ja, also es gab schon mal Momente, wo ich es wirklich schade fand, wenn sie eben nicht so nah dran waren, weißt du, wenn man dann irgendwie die Aufführung beim Kinderballett oder beim Weihnachtsmärchen oder wenn sie im Garten mit anderen spielen. Oder ich fand es auch immer schade, dass ich nicht so genau wusste, wie ihre Freundinnen und Freunde aussehen, weil die habe ich nicht so nah an mir oft dran gehabt. Ja. Und ja, also es gibt schon mal Momente, wo ich das wirklich schade finde, dass ich sie nicht sehe und dass ich die alten Kinderfotos nicht angucken kann. Mhm. Aber das ist jetzt nicht auch nicht so eine Quelle von Schmerz, wie ich mir das vorher vielleicht ausgemalt hätte oder so. Also ja.
Also das heißt quasi, die Angst, die Panik war ein viel, viel größeres Monster, ja, als das, was das wirkliche Leben dann noch entsprechend halt eben im Positiven noch zu bieten hat.
Ja,
aber ich so muss sagen, ich, Entschuldigung, ja?
Ja, so war es für mich. Das ist natürlich für jeden Menschen, der blind wird, jeder hat eine ganz andere Geschichte. Das klingt jetzt bescheuert, aber ich glaube fast, dass diese Riesenpanik, die ich vorher hatte, vielleicht dazu beigetragen hat, dass es hinterher nicht so schlimm war, weißt du? Also es ist so ein bisschen so dieses, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich habe mir das so, so schlimm ausgemalt. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht alles irgendwie super und ich will jetzt auch keine Werbeveranstaltung für Blindheit machen. Es gibt einen Haufen Dinge, die einfach unpraktisch sind und es gibt auch noch was echt schade ist und so. Aber ich habe mir das ja viel schlimmer vorgestellt.
Aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, also ich bin ja auch Mutter und einer wunderbaren 15-Jährigen. Und wenn ich mir, also so eine Windel wollte ich jetzt nicht mit verbundenen Augen wechseln. Das finde ich ein sehr, sehr mutiges Vorhaben. Aber.
Das ist aber, da wächst man rein und das ist alles gar nicht so schlimm. Das Einzige, was wirklich bei den kleinen Kindern total schwierig ist, ist das Füttern. Weil, ne, wenn du.
Oh Gott, ja, natürlich.
Also, ja, die drehen sich dann weg und dann ist er frei überall. Und also das war wirklich was, wenn ich irgendwie konnte, habe ich das jemand anderem überlassen. Das fand ich wirklich schwierig, ja.
War wirklich, also wirklich Respekt. Respekt. Ich habe noch eine Sache, die du gemacht hast, wo ich auch dachte, wie bitte geht das? Wie macht sie das? Du bist ja Buchautorin. Also da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Und ich habe mir so überlegt, so wenn ich irgendwie, also jetzt letztes Jahr im September ist mein drittes Buch rausgekommen und das ist schon so, bis irgendwann der Gedanke aus den Gehirnwindungen raus und dann auf dem Blatt Papier, dann kommt zumindest bei mir so der innere Kritiker, der sagt, ist doof, nee, nochmal anders und so. Wie bitte, also auch da Respekt, ich ziehe echt meinen Hut vor dir. Wie schreibt man denn ein Buch, wenn man blind ist?
Meinst du jetzt rein technisch?
Oder? Nee, es ist so, also beides irgendwie. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass du was mit Computer.
Genau, also technisch ist es so, ich arbeite im Computer wie jeder und jeder andere auch, mit der Ausnahme, dass ich eben nicht sehe, was auf dem Bildschirm ist, sondern alles in Sprache umgesetzt wird. Und dann gibt es einen Haufen von Tastenbefehlen, weil ich auch nicht mit der Maus arbeiten kann, wie man dann, keine Ahnung, navigiert zum nächsten Link, zur nächsten Überschrift, zum nächsten Wort, irgendwas eingibt, zum nächsten Eingabefeld. Also jedenfalls für alles, was man irgendwie tut, gibt es dann spezielle Kurz- und Tastenbefehle. Und das Ganze wird eben immer in Sprache umgesetzt, was ich da tippe. Also in so eine synthetische Sprache. Letztlich so ein bisschen wie Siri oder so, ne? Also so eine Computerstimme. Und ja, also ich habe ja nie ein Buch geschrieben, als ich noch sehen konnte, beziehungsweise als ich noch gut sehen konnte, habe ich, das war doch die Zeit, als man mit der Hand schrieb. Und dann habe ich schon noch, na klar, am Anfang vom Studium, da gab, hat man dann schon, ich habe sogar noch die allerersten, ja klar, 90er Jahre, ich habe die allerersten Seminararbeiten noch mit Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Das stelle ich mir schwer vor. Wie soll denn das gehen? Da kannst du doch gar nicht immer noch was einfügen und hier und da und so weiter. Da ist es ja mit dem Computer viel, viel leichter.
Das ist wahr. Da hast du auch wieder recht. Und da sind früher auch etliche Bücher mit Schreibmaschinen.
Ja, aber da, kannst du dir das vorstellen, wie man, wie soll das denn gehen? Also ich habe so viel.
Ich habe tatsächlich auch noch in der Oberstufe damals Schreibmaschinenunterricht gehabt. Mhm. Auf einer mechanischen Schreibmaschine, wo ich denke, meine Güte, da würden mir jetzt die Finger abbrechen.
Nee, aber Tippex und so, ja. Ja,
genau. Stimmt.
Aber ein Buch, ich meine, in so mit der Hand, da kann ich mir es noch eher vorstellen, aber mit der Schreibmaschine, das kann ich mir gar nicht verstehen. Na gut, ja, so war es mit dem Buch.
Habe ich jetzt eigentlich schon den Titel des Buchs gesagt? Nee, habe ich gar nicht. Ich finde den Titel so schön. Wie man aus Trümmern ein Schloss baut.
So heißt das, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Und der Titel, na klar, das ist, weil wir haben ja über die Geschichte gesprochen, ne, dass ich gedacht habe, es ist alles zu Ende. Und so, es war ja auch erstmal alles in Trümmern, wirklich. Ich hatte meine Beziehung war im Eimer, ich habe aufgehört mit Kirschgren Company. Mein Selbstwert war sowieso völlig im Eimer. Alles war eigentlich im Eimer. Es war wirklich, das stimmt schon, es war echt alles in Trümmern, das kann ich gar nicht anders sagen. Und dass daraus wieder was entstehen kann, das überrascht mich immer wieder, wenn ich mir selber zuhe, denke, hä? Wie geht das jetzt?
Ich meine, jetzt heute, du stehst auf Bühnen, bist Speakerin, also Vortragsrednerin, du bist Moderatorin. Kommst viel rum. Ich habe was gelesen, wo ich dachte, Wahnsinn. Du hast einen Workshop beim Weltwirtschaftsforum moderiert?
Mhm. Ja, also ich habe nach der Uni bin ich gestartet bei Dialog im Dunkeln. Das kennen vielleicht einige der Zuhörerinnen oder auch nicht. Das ist so ein Konzept, wo es komplett dunkel ist. Also es ist ein großes Areal, eine Installation, viele Räume und die sind komplett dunkel. Und es gibt blinde Guides, die sehende Besucher durch diese Räume führen. Es gibt es in Hamburg, da ist das Mutterhaus auch. Und in Deutschland jetzt noch in Frankfurt, eine Hauptwache, B-Ebene. Oh. Und dann gibt es das aber weltweit, also Mutterhaus in Hamburg und dann in, ich glaube im Moment in 30 verschiedenen Ländern auf allen Erdteilen. Naja, und dann gibt es das Dinner im Dunkeln, das kennen vielleicht viele, Essen im Dunkeln. Das ist auch quasi eine Idee von Dialog im Dunkeln, was dann andere übernommen haben. Da bin ich gestartet und da konnte ich dann so ein Konzept entwickeln für Teams und Führungskräfte. Und na klar, mit dieser Idee, du bist komplett im Dunkeln, was andere so im Hochseilgarten oder Hochseejacht oder was man immer so bei Management-Trainings Sachen ausprobiert, eben raus aus der Komfortzone. Das war die Idee. Es ging also nicht um Blindheit, sondern es ging um die Führungskräfte oder die Teams, die zu den Workshops kamen. Also noch Führungskräfteentwicklung, Kommunikation, Umgang mit Veränderung, Teamentwicklung, solche Themen. Ja, und dieses Konzept konnte ich entwickeln. Und dann war das auch gerade mal fertig und dann war Dialog im Dunkeln und der Workshop und damit auch ich, wir waren eingeladen in die Schweiz nach Davos zum Weltwirtschaftsforum.
Meine
also
Güte.
Ohne Witz zum Weltwirtschaftsforum. Was daran liegt, dass der Gründer von Dialog im Dunkeln, Andreas Heinecke, der ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Social Entrepreneurs in Europa und Ashoka Fellow und Ashoka ist von der Schwab Foundation und Schwab macht ja das Weltwirtschaftsforum und so kam das. Also war ich dann mit dem Workshop da in Davos. Ja, und das war natürlich ganz schön irre. Und das war schon 2007 und danach hat sich dann dieser Workshop enorm gewachsen und überall auf der Welt kannst du den jetzt machen. So, wir haben dann andere blinden Trainer und Coaches ausgebildet und jetzt haben, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich sage immer noch, über 250.000 Führungskräfte haben den Workshop erlebt. Das war vor Corona und ich befürchte, in der Corona-Zeit ist auch nicht so furchtbar viel dazu gekommen. Geht ja weiter.
Also das denke ich so, wer das mal erleben möchte, ne? Also ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass es das hier in Frankfurt gibt. Bei uns direkt hier um die Ecke, ich wohne in der Nähe vom schönen Wiesbaden, da gibt es das sogenannte Schloss Freudenberg.
Ja, das kenne ich natürlich auch, ja.
Genau, und da ist, also auch wenn jemand da mal vorbeikommen will, da ist ein Café. Ich weiß keine Ahnung, wie groß es ist, weil es ist eben ganz dunkel und ja, man wird dort sehr nett bedient. Und ich finde das jedes Mal ganz spannend, was eigentlich so mit einem selber passiert, wenn eben das Thema Sehen auf einmal, wenn das weg ist und Dinge schmecken auf einmal anders. Und ich kann mich daran erinnern, derjenige, der dahinter so einer Bar quasi hat, sagte dann irgendwann, als wir Gabeln für den Kuchen haben wollten, ich dachte, nee, rück ich nicht aus, ihr stecht euch nur die Augen damit aus. und ich weiß, meine Tochter war ein bisschen kleiner, als wir da waren. Und sie bekam als Getränk Cola. Und das kannte sie zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es war relativ klein noch. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe dann an dem Getränk genippt und ich konnte tatsächlich nicht sagen, was es ist. Also, weil ich es eben nicht gesehen habe. Und nur vom Geschmack aus, das finde ich schon. Kannst du denn für dich irgendwo sagen, dass dadurch, dass der Sehsinn entsprechend nicht mehr da ist, die anderen Sinne dann eher hochfahren, also gesteigert sind?
Ja. Ich muss mich noch mal kurz mit dir darüber staunen, wie das sein kann, dass man selbst Cola nicht schmeckt, wenn man nicht weiß, was es ist, oder? Das
also vielleicht lag es ja an mir, das weiß ich nicht.
Aber es war wirklich etwas. Ja, aber ich kenne das, also wo das immer überhaupt nie geklappt hat, war bei Bionade. Da gibt's ja Litchi und Ingwer was nicht alles. Und das konnten die Leute auch immer nicht sagen. Und das ist ja total verrückt, weil eigentlich würde man denken, darum geht's doch eigentlich bei Geschmack.
Ja, genau.
Aber klar, wenn dein Gehirn nicht weiß, worauf es sich vorbereiten soll, ist das eventuell schwierig, ja. Und das muss ich auch nochmal sagen, das haben blinde Menschen ja auch nicht so häufig. Also wenn ich was ich trinke oder esse, weiß ich ja in der Regel auch vorher, weil ich es entweder mir zubereitet habe oder bestellt habe oder wie auch immer. Ich bin ja selten in der Situation, wo jemand irgendwie mir was gibt und ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Zumal man ja auch sehenderweise bei manchen Suppen, Säften, Soßen auch nicht weiß, was da drin ist.
Auch viel war, genau.
Naja, gut, aber ob jetzt irgendwas von meinen Sinnen, ja, also na klar, ich nutze die anderen Sinne mehr. Das ist es eigentlich. Also ich ziehe mehr Informationen, vor allen Dingen aus dem Hören. Mhm. Auch aus dem Fühlen, manchmal auch riechen und schmecken. Schmecken hat jetzt nicht so viel praktischen Nutzen. Ja, das ist wahrscheinlich der Sinn, der jetzt nicht so viel anders eine Rolle spielt als bei sehenden Menschen. Aber na klar ist für mich auch zum Beispiel, wenn ich mich in der Stadt orientiere, ist das irgendwie wichtig, dass ich jetzt höre sowieso, aber auch rieche, da ist jetzt Douglas oder da ist eine Bäckerei oder so, weil es einfach für die Orientierung Sinn macht.
Ja. Ja, klar, klar.
Und hören ist einfach quasi das, was am meisten, vielleicht auch die Rolle vom Sehen einnimmt. Also wenn jetzt Frühling ist oder so, ne, ist das für mich einfach auch toll, weil die Vögel sind alle wieder da und na klar, es riecht auch anders draußen und es klingt auch sowieso anders, wenn mit den Blätter rauschen und alles so, ne? Also
da kommt über den Kanal, kommt bei dir ja, ich denke, das X-fache rein zum Gehirn und da verarbeitet werden im Vergleich zu normal sehenden Menschen. Du, ich habe eine Sache, wir haben eben kurz bevor wir die Aufzeichnung hier jetzt gestartet haben, habe ich, wie soll ich sagen? Ja, habe ich etwas erzählt. Ich erzähle es jetzt aber vielleicht doch nochmal. Mhm. Aber ich war wirklich ein bisschen nervös heute, muss ich sagen. Obwohl, ich glaube, das ist Folge 80 oder 90 eher entsprechend, weil ich Angst hatte, irgendwas Blödes zu sagen, was im Kontext mit dem Sehen, ja, dass ich irgendwie in so eine Art Fettnäpfchen latsche.
Ja, dass du mich fragst, ob ich was meine Lieblingsfarbe ist oder so.
Also eine Richtung.
Das hättest du ruhig fragen können, weil genau, ich bin ja im Kopf, nach wie vor sind mir Farben auch wichtig. Nein, aber ich verstehe, was du meinst und ich kenne natürlich die Unsicherheit von Menschen, die das erste Mal damit zu tun haben. Und natürlich kenne ich sie auch, weil ich ja selber gesehen habe und keine Ahnung hatte, wie das ist. Ne? Also, Ja, und also bei der Wortwahl, das ist auch bei jeder Form von Beeinträchtigung anders, aber bei Blindheit kenne ich mich natürlich am besten aus. Also alle blinden Menschen benutzen diese Worte wie, das habe ich im Fernsehen gesehen oder ich habe dich lange nicht gesehen oder da sieht man mal, keine Ahnung, sowas, irgendwas, ne? Also okay, das benutzen eigentlich alle, so wie das sehende Menschen auch benutzen, weil es ja oft auch sowieso im übertragenen Sinne gemeint ist, ne? Also lange nicht gesehen heißt ja wirklich nicht nur gesehen. Wenn du jetzt gestern ein Foto gesehen hast, sagst du ja nicht, ich habe dich gestern schon gesehen oder so, ist ja Quatsch. Mhm. Also sagst, das ist ja das Treffen gemeint und so. Also nee, also bei den Worten schon mal gar nicht. Und nun ist ja Dialog im Dunkeln auch sowieso so ein Konzept, wo du dann mit deinem Guide hinterher in der Bar sitzt und da wirklich der Ort ist, wo du alles fragen kannst, was dir in den Sinn kommt. Und es gibt einfach da wirklich keine unpassenden Fragen oder selbst wenn es mal irgendwas geben sollte, was ein einzelner Guide oder so nicht beantworten will, dann wissen wir schon damit umzugehen. Mhm. Aber deshalb sind mindestens auch alle, die bei Dialog im Dunkeln gearbeitet haben, sehr bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten, die damit zu tun haben, mit dem Blindsein.
Würdest du denn sagen, dass es irgendwie so eine Frage gibt? Also das ist andersrum. Das ist ja erstmal jetzt eine tolle Aufforderung, also so verstehe ich es, entsprechend neugierig zu sein. Und
absolut,
entsprechend zu. Aber gibt es denn so Fragen, wo du denkst, nee, komm, nicht schon wieder diese Frage? Gibt es sowas?
Nee, was es gibt, ist eine Situation, wo ich es nicht angemessen finde. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so in der Bahn oder im Bus sitze und mich dann jemand anspricht und sagt, sind Sie schon immer blind oder so, dann finde ich das ganz irritierend. Ja, nicht, weil ich jemand nicht diese Frage beantworten möchte, sondern weil ich einfach denke, wir kennen uns doch gar nicht. Und ja, eben, so, ne? Also dann sage ich auch manchmal sowas wie, wollen wir dich erstmal übers Wetter reden oder so. Ja, ne? Das ist jetzt irgendwie so, zumal ich dann ja auch, für mich ist es ja so, ich bin ja immer blind und für mich ist es ja ganz normal. Ich sitze ja nicht in der Bahn und denke, ich bin blind. Mhm. Aber für jemanden, der mich sieht, ist es ja oft das Erste, was jemand so bemerkenswert findet oder so, ne? Das macht so wahrscheinlich auch diese Diskrepanz dann manchmal so, ne? Ja, dass es Situationen gibt, wo ich das nicht so angemessen finde, also. Ich finde, man muss ein bisschen einfach mal miteinander geredet haben, bevor man sowas fragt. Ich frage ja auch nicht jemanden, haben Sie schon immer Haarausfall oder haben Sie schon mal über eine Diät nachgedacht, wenn jemand irgendwie, das macht man einfach nicht. Deshalb bin ich auch so baff, dass doch bei blinden Menschen passiert das, also erzählen mir auch andere, passiert schon ganz schön häufig, ja. Und das ist irgendwie auch ein bisschen,
die Hemmung, oder? Das bleibt die Höflichkeit aus dem Fuß.
Ja, keine Ahnung, ist es so viel Neugier da, das, was ja eigentlich auch gut ist, ne? Ja, oder vielleicht ist es ja auch sonst so, dass wenn du jetzt irgendwie ein super besonderes Merkmal bei jemandem siehst, keine Ahnung, jemand hat jetzt irgendwie einen total riesigen Koffer dabei oder so, wird man wahrscheinlich auch diesen Koffer als erstes ansprechen. Also ich bin da jetzt auch nicht, dass ich, es gibt bessere und schlechtere Tage die meiste Zeit, macht mir das auch nicht so viel aus und finde ich einen Weg, damit umzugehen.
Ja, ich glaube wirklich, da hilft einfach Humor. Ne?
Ja, absolut.
Mir ist gerade, das ist uralte Geschichte, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe einen Menschen mal kennengelernt, von dem ich bis heute nicht weiß, ob er blind ist oder nicht. Mhm. Und zwar, da muss ich 12 Jahre alt gewesen sein. Und ich war von einem Sportverein auf einer Freizeit, wo sehende Kinder waren und Kinder mit Sehbeeinträchtigungen und Blinde. Mhm. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Also erstmal, das Beste war natürlich Peter. Peter war damals, glaube ich, 15. Der hat uns dann immer, wenn die Betreuer wenn die nah abends oder nachts reinkam, weil wir immer noch gequatscht haben in diesen großen Schlafsälen, dann ging das Licht natürlich aus und wir sollten eigentlich auch die Klappe halten. Und Peter, der komplett blind war, der konnte uns immer vorlesen, weil der ein riesen dickes Buch mit der Beilschrift hatte. Oh ja. Das fanden wir alle ganz cool. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist was anderes, nämlich einer der Betreuer, werde ich nie vergessen, wir waren die ganzen Kinder alle so zusammen in einem Wanderausflug und zusammen mit 2, 3 anderen Mädels war ich ganz hinten und dort war noch ein Betreuer mit dabei und wir haben geredet. Und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, guckt er sich nach hinten um und sagt sowas wie, los, jetzt kommt mal alle, ne? Also trödelt nicht so rum, kommt ein bisschen weiter nach vorne. Und wir haben uns so angeguckt und haben gedacht, da ist ja niemand. Wen hat er jetzt gemeint? Und das zusammen mit der Tatsache, dass er eine Armbanduhr hatte, so richtig mit Zeigern drauf. Und wir fanden es ganz spannend. Er konnte das Glas hochklappen, damit man dann entsprechend die Zeiger eben ertasten kann, die Zeit ertasten kann. Und ich weiß bis heute nicht, ob der Mensch blind war oder nicht.
Und das könnte ich mir jetzt auch so zusammenreimen, weil es gibt eben so viele Menschen, die sehr wenig sehen, aber schon was sehen. Ne? Also wie ich ja auch lange in so einer Situation war, dass ich noch was gesehen habe, aber dem Gesetz nach schon blind war. Und diese Gruppe ist viel größer, also die Gruppe derer, die wirklich gar nichts sehen. Oder ich sehe hell dunkel, aber wirklich so, ob die Sonne scheint und wo eine Lampe ist vielleicht oder so. Ne? Aber das ist schon gar nicht so häufig. Die allermeisten Menschen, die blind sind, sehen schon noch irgendwie ein bisschen was. Und auch das war selbst für mich auch überraschend, als ich mehr und mehr blinde Menschen kennengelernt habe, was die so alles können. Und dann musst du das irgendwie auch so ein bisschen sortieren, wenn jetzt jemand erzählt, ich mache das und das, musst du irgendwie sortieren, kann diese Person das machen, weil der Sehrest dafür ausreichend ist, oder macht sie das wirklich komplett ohne Sehen? So, das ist ja dann auch spannend, rauszufinden, was das ist.
Leute, wenn du jetzt, also vielleicht hört uns ja jemand heute zu, der oder die gerade in so einem richtigen Tal der Tränen ist. Also was es auch immer war. Es muss vielleicht nicht was Körperliches sein, was Seelisches. Je nachdem. So, gibt es so etwas, wo du sagen würdest, jetzt aus deiner Erfahrung, was du den Menschen, was du so jemandem mitgeben kannst, der eigentlich erstmal sagt, ich bin in einer hoffnungslosen Situation, ich weiß nicht weiter.
Oh, ganz viel. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also in so einer Situation, wo wir wirklich nicht weiter wissen, gibt es natürlich vieles, was wir tun. Wir fragen uns natürlich zum Beispiel, was ich auch getan habe, warum gerade ich? Und kreisen darum, dass es doch irgendeinen Grund oder irgendeinen Sinn geben muss oder so. Und mittlerweile weiß ich, nein, das gibt es nicht. Jeden kann jederzeit treffen, was jeden jederzeit treffen kann. Das ist das Leben. Ich habe neulich eine Veranstaltung moderiert zum Thema Menschen mit erworbenen Hirnschäden. Und da waren Geschichten dabei. Ich hatte den Paul van Dyk im Interview. Das ist einer der bekanntesten DJs weltweit. Der ist 2016 in Utrecht 6 Meter in die Tiefe gestürzt von der Bühne runter. Die Bühne war schlecht konstruiert oder falsch konstruiert. Ja, dann war der erstmal im Koma. Von jetzt auf gleich. Es gibt lauter solche Geschichten. Es kann jeden jederzeit treffen. Es gibt nicht irgendwie jemanden, der sagt, du bist jetzt dran, oder es gibt irgendeinen Grund, warum sowas passiert. Das ist so wichtig, sich nicht zu fragen, warum ich, sondern eher zu fragen, warum bin ich derjenige, warum bin ich diejenige, die Ressourcen hat, da wieder rauszukommen. Und dann zu gucken, was sind die Möglichkeiten. Und natürlich gibt es da immer viele Möglichkeiten. Wir brauchen andere Menschen, gar keine Frage.
Also, wie meinst du das?
Es gibt diesen Spruch aus der Selbsthilfe, nur du allein kannst es schaffen, aber du schaffst es nicht allein. Also du brauchst einfach Menschen auf verschiedenen Ebenen, du brauchst auch Experten, wie ich damals den Berater. Das ist ja das Gute auch an der Zeit, in der wir jetzt leben, dass es für fast alles gute Selbsthilfeverbände und Beratungsstellen gibt und so weiter, wo man ausloten kann, was sind die Möglichkeiten. Wenn man denn dann bereit ist, zu sagen, okay, das ist das Problem, was ich jetzt zu lösen habe. Das dauerte bei mir ja auch lange, dass ich einfach die ganze Zeit damit beschäftigt war, dieses Problem überhaupt nicht haben zu wollen. Ich wollte es dann immer noch nicht, aber zumindest war ich so bereit zu sagen, okay, so ist es jetzt und dann löse ich das. Naja, und was kannst du noch machen, wenn kleine Schritte, also einfach weitermachen. Ein Spruch, den ich mal gelesen habe, ist, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter.
Oha.
Ne? Hauptsache, okay. Hauptsache.
Ja.
Ja. Und wenn es irgendwie ganz schlechte Tage gibt, einfach eine kleine Sache machen, dann weiß ich nicht, eine Suppe kochen, eine Schublade aufräumen. Und so, je nachdem, um was es geht natürlich. Ne? Da ist ja auch jede Geschichte anders und alle Möglichkeiten sind anders und so, ja.
Sehr gut. Ja, den Spruch mit der Hölle kannte ich noch nicht. Toll. Also ich kann ja jedem nur, also wäre so vielleicht so ein bisschen was, so auch zum Mut machen. mal lesen möchte, nur dein Buch empfehlen. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber das, was ich schon gelesen habe, es ist wirklich, es ist wunderbar und ich finde es.
Vielen Dank, dass du das sagst, weil das war auch Absicht, dass ich oder die Absicht des Buches, dass ich damit Mut machen möchte, eben zu sagen, so ich habe gedacht, es ist alles vorbei und dann war es das gar nicht. Im Gegenteil, es geht ja auch nicht darum, dass jemand erst Trapezartistin ist und dann auch wieder auf der Bühne steht als Moderatorin. Bei anderen ist die Geschichte eine andere, aber ich kenne so viele Geschichten mittlerweile, wo du dachtest, jetzt ist alles vorbei und dann geht's doch weiter, auch wenn der Weg dahin natürlich kein Spaziergang ist. Mir hat es auch Mut gemacht, Bücher von anderen Menschen zu lesen, als ich da durch musste, und hilft mir jetzt auch immer noch mal wieder, klar, also ne, es ist ja auch so, dass man dann immer noch mal wieder ein bisschen hadert oder nicht jeder natürlich, Tag klar. ist super. Klar. Und mir macht es Mut. Ich weiß, dass es nicht für alle so ist, das muss ich auch dazu sagen. Also es gibt auch Menschen, die sagen, das stresst mich eher, wenn ich so diese Positivbeispiele habe, weil ich dann doch denke, ich muss auch so viel erreichen und so. Mhm. Also wenn es jemandem keine Kraft gibt, dann nicht. Aber die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind schon, dass es Menschen viel Mut macht und das freut mich natürlich.
Super. Also sagen wir nochmal kurz den Titel,
Wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Das ist erschienen im Patmos Verlag im September 2020 und ist ein Hardcover, gibt es ganz normal in jeder Buchhandlung wahrscheinlich zu bestellen. Wenn man Glück hat, hat die vielleicht auch mal was da, aber man kriegt es auf jeden Fall bestellt oder sonst online auch sowieso.
Und auf dem Cover sieht man dich auch tatsächlich.
Ja.
Ein Rad fahren.
Ein Rad mit Blindenstock in der Hand.
Absolut, ja. Genau.
Genau.
Ja. Oh, liebe Dörte, ich könnte dir wirklich noch stundenlang zuhören. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Termin.
Gerne. Es war ein schönes Gespräch für mich. Du hast tolle Fragen gestellt. Es war echt sehr, 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 sehr munter, fand ich. War toll.
Ja, und ich hoffe, wenn du irgendwo im Rhein-Main-Gebiet mal unterwegs bist oder so, vielleicht einfach ein Rauchzeichen schicken. Und ja, dann lade ich dich vielleicht ins Schloss Freudenberg ein.
Ah, dann trinken wir da in der Dunkelbar.
Genau, das machen wir dann. Da freue ich mich schon drauf. Also von meiner Seite aus erstmal nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön in den hohen Norden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Buchtitel und entsprechend so ein bisschen was packe ich in die Shownotes. Also wer da entsprechend nochmal gucken will. Ansonsten, wenn man jetzt eine fantastische Moderatorin sucht für einen entsprechenden Event, stehst du bestimmt auch zur Verfügung. Man findet dich bei
Dörte. Stimmt, man findet mich auf der Website www.dörte-mark.de. Ich bin Moderatorin und Rednerin und ich moderiere sehr viel im Kontext von sozialpolitischen Themen, aber auch darüber hinaus Bauen und Wohnen und Stadtentwicklung ist ein Thema, zu dem ich viel gemacht habe. Mhm. Und Bildungsthemen sowieso auch. Ja. Mhm.
Und wenn man einen guten Vortrag von dir sehen will, gibt es auch im Internet. Also einfach mal Dörte Mark googeln, da findet man dich auf jeden Fall.
Ja, viele, viele herzliche Grüße an alle, die uns zugehört haben. Und es war mir ein wirkliches Vergnügen mit dir, Claudia. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Und dann mag ich mich auch von Ihnen heute verabschieden. Schön, dass Sie wieder mit reingelauscht haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie mir doch vielleicht einfach einen Kommentar entsprechend auf dem jeweiligen Podcast-Portal so Ihre Gedanken zu dem Thema, was wir entsprechend heute hatten. Und ansonsten, sage ich ja immer gerne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie sie an ihr Ziel gelangen, finden sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.